das Bild der Führungskraft, des Personalverantwortlichen bei der Parkerty passt, glaube ich, so auch genau dazu, wie ich so eine Rolle auch gerne ausfüllen möchte. Und genau, und da spielt der Begriff Chef keine Rolle.
Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast Live bei Park IT. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Für diese genossenschaftliche Leitidee steht die Park IT mit über 500 Mitarbeitenden. Ich bin eine davon. Mein Name ist Stefanie Thieme und ich interessiere mich für die Geschichten, die unsere KollegInnen zu erzählen haben. Wie sie zur Park IT gekommen sind, wie ihre Aufgaben aussehen und wie sie sich hier fühlen. Wirf einen Blick hinter die Kulissen und lass dich von mir mitnehmen. Mein heutiger Gesprächspartner ist seit über 10 Jahren bei der Park IT und leitet heute den Bereich Tools, Daniel Freiburg. Sein Weg zur Park IT führte zunächst einmal quer durch die Bankenwelt, als Revisor bei einer Landesbank, als Prüfer bei der Bundesbank und ins Risikocontrolling eines Kreditinstituts. Dann hat er die Seiten gewechselt und ist zur Park IT gekommen. Dort verbindet sich heute, was ihn schon früh interessiert hat, Fachlichkeit und IT. Denn eigentlich wollte er nach seinem Mathestudium schon immer in die Richtung IT. Wir sprechen heute darüber, warum es manchmal Zeit braucht, bis man dort ankommt, wo es sich wirklich stimmig anfühlt, was die Arbeit im Risikocontrolling einer Bank von der bei Park IT unterscheidet und wie es ist, nicht nur für Themen, sondern auch für Menschen Verantwortung zu tragen, die Richtigen für ein Team zu finden und herauszufinden, ob es wirklich passt. Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du heute da bist.
Ja, danke, Stefanie, dass ich hier sein darf.
Daniel, wenn man dich in deiner heutigen Rolle erlebt, spürt man, das passt ziemlich gut zu dir. Und nach dem Studium bist du aber erst einmal konsequent in der Bankenwelt gelandet. War das damals eine bewusste Entscheidung oder war es eher der naheliegende Weg?
Also man kann jetzt nicht sagen, dass das geplant war. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, dass ich ja ursprünglich direkt Richtung IT wollte und hatte auch über ein Informatikstudium nachgedacht. Aber ich hatte wenig Orientierung in der IT, wie das wirklich aussieht in der Berufswelt, was es wirklich heißt, in einer Firma zum Beispiel professionell Software zu entwickeln. Und hatte mich dann letztendlich daher für ein Mathematikstudium entschieden, vor dem Hintergrund, dass ich dann neben den IT-Jobs auch noch ein bisschen breiter aufgestellt bin und mehr Möglichkeiten habe. Und genau, so bin ich dann ins Mathestudium rein. Und dann ist es so, dass mich ja letztendlich das Mathestudium so ein bisschen den Weg nach vorne so ein bisschen abgezeichnet hat. Ich habe mich dann irgendwann damit beschäftigt, was arbeiten denn Mathematiker eigentlich so nach dem Studium? Und die beiden großen Bereiche sind Banken und Versicherungen. Und dann habe ich gesagt, klar, dann muss ich mir jetzt erstmal Bank und eine Versicherung anschauen. Und war dann in der Versicherung und ja, das hat mir auch sehr bei der Entscheidung dann geholfen. Also Versicherung.
Inwiefern?
Ja, Versicherung war, vielleicht lag es auch an der Versicherung, wo ich damals war, aber das kam mir sehr angestaubt vor, so richtig so behördlich und dunkle Gänge. Und auch wenn das sicherlich heute nicht mehr so ist, aber das ist ja schon 2, 3 Tage her, da war das so. Und die Bank, in der ich dann war und das Praktikum gemacht habe, die war ganz anders. Das war sehr viel dynamischer, also ein sehr viel dynamisches Umfeld da im Risikomanagement und ganz anderes Arbeiten miteinander. Und genau, das hat dann dazu geführt, dass ich mich hauptsächlich fürs Risikomanagement in Banken dann nach dem Studium interessiert habe und bin dann so auch in der Bank gelandet. Also ich bin dann angesprochen worden, ob ich in der Kreditrevision von der Landesbank anfangen könnte und oder wollte und musste mich dann erstmal damit beschäftigen, was ist überhaupt eine Revision, weil ich das jetzt auch vorher gar nicht kannte und hatte dann, nachdem ich mich eingelesen hatte, gesagt, okay, das ist im erweiterten Sinne Risikomanagement, das schaue ich mir an, das ist interessant. Und so bin ich dann in dem Bereich gelandet und das habe ich dann ja noch ein bisschen später ausgebaut, habe mich dann ja noch weiterentwickelt und bin dann Prüfer in der Bankenaufsicht in der Hauptverwaltung NRW geworden.
Und das waren jetzt so, sage ich mal, deine ersten vier, fünf Berufsjahre bei der Landesbank und bei der Bundesbank. Und dann bist du ja aber in die Fachlichkeit tiefer reingegangen. Was hat dich dazu bewogen?
Ja, also es gab halt einen Punkt jetzt letztendlich bei der Bundesbank, der mich dazu gezwungen hat, mich auch wieder mit meiner Zukunft zu beschäftigen. Die, ich sage immer so schön, die drohten mir mit Verbeamtung. Und und das heißt, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, naja, jetzt musst du wirklich überlegen, ob du jetzt da bleiben willst, weil aus dem Beamtenverhältnis kommt man zwar raus, aber die Austrittshürden sind etwas größer.
So mancher betrachtet es nicht als Drohung, aber du, ja, bei dir
genau.
War es.
Nee, es ist so letztendlich, genau, ich glaube, mir war klar, dass ich nicht ewig Prüfer sein wollte, ne, also gerade so der Aspekt, dass man ja hauptsächlich Dinge beurteilt, die andere machen, aber selbst nie, also man beurteilt immer nur Lösungen, man entwickelt aber keine eigenen Lösungen. Ne? Und selbst wenn man mal eine Idee hatte in der Prüfung, konnte man die auch nicht anbringen. Ne? Das war nicht gut, man durfte nicht beraten als Prüfer aus verschiedenen Gründen. Und das war, glaube ich, so der Hauptaspekt, wieso ich schon mal wusste, naja, ich Prüfer bleiben, das hätte mir noch ein paar Jahre Spaß gemacht, aber nicht ewig. Und in der Bundesbank hätte ich dann einen Wechsel nach Frankfurt machen müssen, um wieder Themen zu finden, die mich gereizt hätten. Und so war dann klar, naja, ich muss mich wohl oder übel von der Bundesbank und den Kollegen da verabschieden und habe mir dann eben ja einen Job im Risikocontrolling einer Bank gesucht mit dem Gedanken, da mehr machen zu können, mehr eben an Lösungen arbeiten zu können.
Genau, aber da bist du ja auf Dauer dann auch nicht geblieben, sondern hast irgendwann die Seiten gewechselt. Und jetzt wird's spannend, was dich dazu bewogen hat, praktisch hier vom Risikocontrolling auf Bankseite hin zur Park-IT diesen Schritt zu gehen.
Ja, genau. Also ich glaube, da sind noch zwei Aspekte, die da, glaube ich, reinkommen. Also zum einen ist es so, dass, ich sage jetzt mal, die Tiefe an Fachlichkeit, Komplexität an Fachlichkeit, die man in der Bank dann in so einem Risikomanagement haben kann, die ist bei den meisten Banken dann relativ eingeschränkt. Ne? Also wenn man sich vorstellt, eine kleine Bank, die hat vielleicht dann ein oder zwei Risikokontroller, die müssen dann ja ihre Arbeit natürlich leisten, aber die sind natürlich hauptsächlich damit beschäftigt, die Dinge anzuwenden. Und nur in den großen Banken, die dann wirklich ganze Abteilungen im Risikocontrolling haben, da wird individueller gearbeitet oder da werden komplexere Lösungen auch erarbeitet. Und genau, das war ja auch eine Verbundbank, wo ich da war, die auch hauptsächlich die Lösungen ihres Dienstleisters eingesetzt hat. Und es gab dann natürlich so ein bisschen was Individuelles, was man davor oder dahinter setzen konnte und musste. Und das da habe ich mich dann auch drauf gestürzt. Ne? Da konnte ich meine IT-Leidenschaft auch wieder ausleben. Und dann fängt man dann an, mit den Mitteln, die man so hat, eigene Automatisierungen zu bauen. Ne? Also was darf man in den meisten Banken als Risikokontroller machen? Man darf Excel und wenn man Glück hat, Access benutzen. Und dann programmiert man sich da irgendwie mit Excel rum, was gar nicht so eine gute Idee ist. Weil das auch schwierig ist. Aber man baut sich das da so zurecht, um da ranzukommen. Aber das hat dann, letztendlich hat sich dann die Chance ergeben, dass eben in der Region eben mit der Park-IT da das Angebot ausgebaut hat, ins Verfahrensmanagement eingestiegen ist. Und da hat es einfach eine interessante Möglichkeit ergeben, eben einfach dieses Mehr an Fachlichkeit zu kriegen und diese komplexere Fachlichkeit, aber auch sehr viel freier in den, ja, in den Tools und wie man diese Dinge gestalten kann, wo man wirklich richtige Automatisierungen auch programmieren kann, etc. Das hat sich dann so ergeben und das war perfekt.
Und zu dem Perfekten kommen wir jetzt, dem Thema Tools. Denn ich glaube, das ist jetzt einmal spannend, auch nochmal für alle zu erfahren, was sind Tools und welche Funktionen haben sie neben Software- und Verfahrenslösungen der Park-IT?
Ja, genau. Also als ich angefangen habe, gab es das Thema Tools auch noch nicht. Also zumindest nicht so, wie wir das jetzt machen. Die Tools sind sozusagen der kleine Bruder von VR Control und Okular, so habe ich das immer mal gerne genannt. Und zwar kannte ich das halt auch schon aus meinen Vorbeschäftigungen. Wir haben eine super Software voll integriert, die alles Mögliche macht, aber es gibt immer mal wieder Abweichungen, die dann nicht out of the box von der Standardsoftware geleistet werden können. Einfach, weil man vielleicht als Bank spezielle Vorstellungen hat, irgendwas gerade braucht, vielleicht auch nur ein-, zweimal, weil es in irgendeinem Geschäftsbereich gerade irgendwelche Sonderproblematiken gibt oder also es gibt einfach immer Gründe, wieso die Bank vielleicht auf der letzten Strecke oder für Sondersituationen irgendetwas braucht, was die Standardsoftware eben out of the box nicht bieten kann. Und dann fangen die Kollegen halt an zu basteln, so wie ich auch damals. Und eine der Ideen hinter den Okular-Tools war zu sagen, naja, wir versuchen solche Situationen irgendwie abzufangen und zumindest ja so oft wie möglich eine Lösung zentral bereitzustellen, die eben nicht viele von diesen Problemen mitbringt, die man hat, wenn man eben selbst mit Excel zum Beispiel sich Lösungen baut. Eine andere Thematik ist, dass wir auch immer wieder haben, ja, dass Kleinigkeiten gebraucht werden, aber die haben vielleicht auch in der Softwareumsetzung nicht. Es gibt gerade wichtigere Dinge. Mhm. Es gibt gerade Dinge, die sind große Themen, die sind wichtiger, die müssen zentral in die Software rein. Und es gibt kleinere Themen, die wollen wir aber auch den Banken zur Verfügung stellen, unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und dann war halt der Punkt, dass wir gesagt haben, wir bauen diese Tools als Brückenlösung, also Brücke sozusagen, um die Zeit zu überbrücken, bis diese Thematik dann in die Hauptsoftware, in die große Software integriert werden kann. Genau, und das sind so, glaube ich, die Aspekte, die uns die dazu bewogen haben, zu sagen, wir wollen neben unserer großen Hauptsoftware noch so kleine, in sich geschlossene Tools haben, die genau ein bisschen schneller entwickelt werden können, ein bisschen freier entwickelt werden können und eben diese kleinen Lücken, um diese kleinen Lücken zu schließen.
Also könnte man gewissermaßen sagen, wenn man es zuspitzt, das, was dein Team mit den Tools baut, ist praktisch das, was du dir früher auf Bankenseite auch gern gewünscht hättest.
Genau, also vielleicht hätte ich mich dann wieder, hätte es wieder schade gefunden, dass ich dann die Lösung nicht hätte selber bauen können. Das ist dann je nachdem, was man was einem Spaß macht, wäre das natürlich auch die Sache gewesen. Aber genau, es kann diese Lücke schließen und schließt es auch in vielen Fällen und genauso ist es.
Ja, und jetzt erklär uns nochmal, was macht eine Bank, die nicht diese Tools hat?
Ja, genau. Also wie gesagt, die macht das, was ich vorher auch gemacht habe. Die muss dann diese kleinen Lücken im Zweifelsfalle selber schließen. Ne? Also dann gibt es vielleicht findige Risikokontroller, die mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, sich das Leben zurechtbauen oder ihre Lösungen bauen, um eben genau noch bestimmte Zahlen irgendwie etwas anders aufzubereiten oder zusammenzuführen. Und das ist aber zum einen ist das sehr, sehr aufwendig, ne, weil es auch da auch wieder zum Beispiel von der Bankenaufsicht hohe Anforderungen gibt, ne, dass man eben ja so Qualitätssicherungsaspekte dann in seiner Arbeit mit einbaut, auch sehr formale Aspekte, da geht es um Dokumentation, Versionierung, Test- und Freigabeverfahren, ne? Und dann ist es dann so, dass man doch dann plötzlich nicht mehr damit beschäftigt ist, die Lösung zu bauen, sondern eben die Lösung zu rechtfertigen und alles drumherum zu setzen. Ja. Und es ist halt letztendlich auch so, dass es auch einfach fehleranfällig ist, und es schwierig ist, so Fehler hundertprozentig zu vermeiden. Und das kannte ich halt gut aus meiner fast fünfjährigen Prüferkarriere. Wir sind natürlich auch in die Bank gekommen, haben Risikomanagement geprüft und dann gab es natürlich auch diese selbstgebauten Excel-Lösungen und es hat wirklich tatsächlich manchmal nicht länger als 5 bis 10 Minuten gebraucht und dann hat man den ersten Formelfehler in so einer Excel-Tapete gefunden, wo irgendwie 10 Zahlen zusammengeführt wurden. Da hat irgendjemand aus Versehen mal, ist auf die falsche Taste gekommen, wurde eine Formel gelöscht, waren die Zahlen, fehlten da irgendwo ein paar hunderttausend Euro in einem Risikowert und das geht einfach super schnell und es ist einfach mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, schwierig, sowas abzufangen in der Bank.
Nun kennst du, also gut, wenn man die andere Seite kennt gewissermaßen, und nun kennst du das Thema Risikocontrolling ja aus drei Perspektiven, als Prüfer, als Anwender und heute als jemand, der die Lösung entwickelt. Wo liegen für dich die größten Unterschiede, wenn du jetzt nochmal skizzierst, zwischen der Arbeit auf Bankenseite und bei der Park-IT? Wir haben vorhin schon verschiedene Punkte angesprochen. Da ging es um die Breite und Tiefe der Fachlichkeit. Aber vielleicht magst du es nochmal so komprimiert darstellen.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt als Risikokontrolle in der Bank bin, dann würde ich sagen, um es mal platt runterzubrechen, würde ich sagen, das Ziel ist das Ziel. Also ja. Es geht ja darum, ich habe jetzt irgendwo ein Problem, ich muss jetzt irgendwie mein Risiko steuern und also ich habe halt eben dieses Ziel, was ich verfolge, und ich muss dann mit den Daten und mit der Software, die ich habe, muss ich alle Informationen kriegen, um dann die richtigen Entscheidungen treffen zu können, vielleicht auch simulieren zu können, was diese Entscheidung dann bedeutet. Und in der Park-IT ist vielleicht eher der Weg das Ziel. Mhm. Ne, da geht es halt darum, eben zu gestalten, wie kann denn der Kollege in der Bank sich alle Informationen, alles Mögliche zusammensuchen und alles so präsentiert kriegen, dass er eben in der Lage ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Ne? Also und es ist halt eine ganz andere Art von Gestaltung. Ne? In der Bank, die müssen natürlich eben diese Entscheidungen gestalten, diese geschäftspolitischen oder risikopolitischen. Und wir gestalten eben die Methoden, Verfahren und die Software, die einem dann die Möglichkeit geben, diese Entscheidungen, diese Steuerungsentscheidungen sauber treffen zu können.
Mhm. Ja, finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Der Weg ist das Ziel. Du hast gesagt, man kann sich bei der Park-IT fachlich viel mehr ausdenken. Was genau meinst du damit?
Genau, also ich glaube, es gibt, das gibt da unterschiedliche Aspekte wieder. Also einmal ist es das, was ich eben gesagt habe, dadurch, dass man jetzt nicht hauptsächlich damit beschäftigt ist, mit den Informationen, die man hat, eine geschäfts- oder risikopolitische Entscheidung zu treffen, sondern eben, es geht halt darum, sich immer wieder zu überlegen, wie können wir die Informationen und das Handwerkzeug für den Risikocontroller erweitern, verbessern, noch genauer machen, damit er eben noch besser in der Lage ist, seine Entscheidung zu treffen. Und dann ist vielleicht, also zumindest gefühlt für mich, der, ich sag jetzt mal, kreative Anteil in der Erarbeitung dieser Lösungen und Methoden ist halt größer. Ne? Das ist halt natürlich auch das Typische, dass man viel mehr ausprobieren muss, Ideen ausprobieren muss, von denen man sicherlich auch sehr viele wieder verwirft, wenn man dann feststellt, okay, die Analyse XY oder der neue Weg für die eine Risikomethode, der hat vielleicht doch nicht den gewünschten Effekt erzielt, muss man wieder was anderes ausdenken. Und das ist halt, genau, ich glaube, da ist eben die große Unterschied, dass man eben für diese kreative Findung von Lösungen und Methoden, das ist eine ganz andere Spielraum. Breite und Tiefe und ein ganz anderer Spielraum, einfach eine ganz andere Arbeit.
Mhm. Nun führst du heute ein Team von 10 KollegInnen und hast mehrere Teams erfolgreich aufgebaut. Wenn du merkst, wir gehen jetzt in eine etwas andere thematische Richtung, wenn du an die vielen Bewerbungsgespräche zurückdenkst, die du geführt hast, wie sicher ist man sich in der Personalentscheidung und wie viel Restunsicherheit bleibt?
Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also zuerst mal muss man sagen, dass man sehr viel Zeit damit verbringt. Also genau, ich habe wirklich in den 10 Jahren jetzt 2 Teams von 2 auf ungefähr 10 Personen aufgebaut. Und genau, und man führt dann diese Gespräche. Und also in Summe verwendet man natürlich dann viel Zeit, um einen neuen Kollegen einzusetzen. Aber mit dem Bewerber verbringt man ja nur eine sehr begrenzte Zeit. Ne? Also ja. Man hat dann irgendwie man liest Unterlagen, okay, und dann führt man irgendwie ein Interview von 1,5 Stunden ungefähr. Und nach diesen 1,5 Stunden Gespräch irgendwie sicher zu sein, okay, der Kollege, mit dem kann ich mir jetzt vorstellen, den möchte ich jetzt die nächsten, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre vielleicht an meiner Seite haben und im Team arbeiten, das ist wirklich, also da habe ich immer noch einen großen Respekt vor, das ist nicht einfach. Und genau, ich glaube, sicher sein kann man sich natürlich dann nicht. Ne? Also man guckt natürlich, dass man mit einem guten Gefühl da rausgeht. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Fühlt man sich gut nach dem Gespräch und mit dem Bewerber dann? Aber das ist nicht einfach.
Vielleicht sagst du in dem Zusammenhang etwas über den Auswahlprozess bei der Park-IT, der ja genau um diesen Aspekt, so diese Restunsicherheit auch so ein Stück weit aufzufangen, einen externen Dienstleister vorsieht, der noch ein Potenzialinterview mit BewerberInnen, die in Frage kommen, durchführt, ne?
Genau. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, damit es genau um es leichter zu machen. Vielleicht vorher noch. Wir gehen natürlich nicht alleine in so ein Bewerbungsgespräch. Das heißt, wir sind schon mal immer mindestens zu zweit. Ich finde es aber auch gut, dass wir nicht mit noch mehr Leuten reingehen. Also ich hatte durchaus eigene Bewerbungsprozesse, wo man dann irgendwie 5 oder 6 Leute da sitzen hat. Ja. Das ist sicherlich auch eine nicht so einfache Situation immer. Genau. Und dann arbeiten wir seit bestimmt seit über 20 Jahren, vielleicht noch länger, also auf jeden Fall, seitdem ich da war, war das schon lange etabliert, dass wir eben mit Profis zusammenarbeiten, die eben so eine unabhängige und sehr professionelle Zweitmeinung einholen. Also das ist dann auch, hört sich ja noch ganz spannend an, das ist dann ein Personaldiagnostikgespräch.
Das genau, ist auch nochmal mit anderen Schwerpunkten. Ne?
Genau, also, andere Schwerpunkte. Was ist halt sehr spannend, wie gesagt, die arbeiten jetzt so lange mit der Park-IT zusammen, dass die uns sehr gut kennen und, so wie ich das verstehe, durchaus auch dem Bewerber eventuell sagen, du hör mal, du bist super, aber ich glaube, du wirst bei der Park-IT eventuell nicht glücklich. Ne? Und darum geht es ja auch. Ne? Ich glaube, man sieht das ja oft immer von der Seite, okay, passt der Bewerber zur Park-IT und möchte man den beschäftigen, aber es geht natürlich auch immer andersrum, ne? Passt die Park-IT zum Bewerber und wird er überhaupt glücklich in der Park-IT? Mhm. Ne? Weil letztendlich, wir möchten einfach die Leute langfristig in der Park-IT haben und dann bringt es natürlich nichts, wenn die dann unglücklich sind, weil sie vielleicht nicht sich mit der Park-IT wohlfühlen.
Mhm. Um das Thema Ehrlichkeit geht es bei mir auch bei der nächsten Frage, nämlich dann, wenn man sich füreinander entschieden hat, dann gibt es sicherlich ja auch Situationen, da hat jemand in den Gesprächen überzeugt und nachher im Arbeitsalltag passt es dann doch nicht. Da interessiert mich jetzt, wie gehst du damit als Führungskraft um? Gab es solche Situationen und wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit um?
Ja, ich glaube auch das muss man lernen. Es ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also gerade wenn man jetzt sagt, okay, das ist ja schon eine große Sache, ne? Also diese Entscheidung zu treffen und diese Verantwortung zu haben, ne? Zu sagen, okay, der Kollege fängt jetzt an und dann wie gesagt, arbeitet eventuell sein restliches Erwerbsleben bei uns. Das kann ja auch sehr lang sein. Und wie gesagt, er muss damit glücklich sein. Oder sie muss damit glücklich sein, genau. Und dann hat man eben, wie gesagt, man hat jetzt die erste Situation, Bewerbungsgespräch, Potenzialinterview vor dem Einstellungsprozess. Und dann hat man noch die Probezeit eben, um, wie gesagt, im besten Interesse von beiden Seiten herauszufinden, ob das passt. Und das, ich glaube, da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, das gut zu begleiten. Ich will, ein gutes Gefühl zu haben, ist da auch immer wichtig. Und dann geht es halt wirklich darum, ja, die Frage ist, man möchte ja auch, dass die Leute erfolgreich sind. Also man möchte, dass die Leute, die mit einem arbeiten, dass die erfolgreich arbeiten, auch weil es natürlich auch viel mehr Spaß macht, wenn man erfolgreich arbeitet. Und dann möchte man natürlich alles in Bewegung setzen, dass das auch klappt.
Aber ja, die Realität ist sicherlich ab Tag 1 klappt halt nicht alles.
Genau, es klappt nicht alles, aber in der Regel ist das ja kein, also ich glaube, der erste Punkt ist kein Beinbruch. Es muss ja auch nicht alles an Tag 1 klappen. Es ist ja sowieso so, dass man nicht die Erwartung hat, dass irgendwie ab Woche 3, 4 oder 5 oder sogar nach dem 6. Monat die Leute so arbeiten wie Menschen, die vielleicht schon seit 3, 4 Jahren dabei sind. Aber man muss eben das Gefühl kriegen, dass sie sich dahin entwickeln können. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Es muss nicht alles funktionieren in der Probezeit, aber man muss, glaube ich, einen guten Eindruck haben, passen die Menschen zu einem, also was man schon aus dem Bewerbungsgespräch hatte, und ist man sich relativ sicher oder ziemlich sicher, dass die sich einfach dahin entwickeln können, wo sie dann wirklich produktiv sind und zufrieden sind auch mit ihrer eigenen Arbeit. Und ja.
Und was sind da entscheidende Kriterien, damit man sich dahin entwickeln kann von beiden Seiten?
Genau, spannend. Also ich glaube, natürlich ist es immer wichtig, glaube ich, so eine gewisse Weiterentwicklungsbereitschaft zu haben, also so ein bisschen auch Lernbereitschaft zu haben. Ne? Also
in so eine Rolle reinzuwachsen.
Genau, Leidenschaft spielt sicherlich eine Rolle. Ich glaube, Sachen, für die man sich sehr interessiert und für die so ein bisschen brennt, ne, da ist natürlich auch leicht, leichter reinzukommen. Und Eigenverantwortung gehört sicherlich auch dazu. Mhm. Und ich glaube, das bringt dann schon viel mit. Also wenn man eigenverantwortlich ist und eben Spaß bei der Sache hat und so ein bisschen eben reflektieren kann und auch sagen kann, ja, okay, da fehlt mir noch was und entweder mit Hilfe oder ohne Hilfe, weiß ich aber, ich kann daran arbeiten und in 1-2 Jahren sieht das schon anders aus.
Genau.
Also es ist halt auch der Punkt, ist jetzt auch nicht die Erwartung, dass die Menschen sich dann alleine weiterentwickeln und da völlig alleine sind, sondern da haben wir auch einiges an der Hand, um eben bei der Weiterentwicklung zu unterstützen. Also es ist jetzt, auch wenn wir sagen, Eigenverantwortung ist wichtig, ist sinnvoll, ist praktisch, dass also ich glaube, Selbstwirksamkeit zu erleben, das bringt einem ja auch wieder viel, aber man ist nicht alleine und man geht den Weg auch nicht alleine und genau, das gehört natürlich auch dazu.
Genau, das wäre jetzt auch meine zweite Frage gewesen, was tun wir von Unternehmensseite oder Organisationsseite und letztendlich als Führungskräfte dazu, um jemanden in diesem Prozess dieses Hineinwachsens in eine Rolle zu unterstützen?
Genau, ich glaube, was wir natürlich machen, ist, es gibt natürlich so einen regelmäßigen gegenseitigen Abgleich. Ne? Also es wird dann natürlich immer wieder gesprochen, wie ist es, fühlst du dich gut, klappt alles, ne? Hast du Erwartungen an mich als Führungskraft, sind die gedeckt, sind da noch Wünsche und umgekehrt genauso. Wir beobachten dadurch natürlich auch die Entwicklung und gucken, wie man dann auch auf Feedback reagiert. Und es geht natürlich auch viel darum, natürlich irgendwie transparent zu machen, was die Erwartungen sind. Ne? Also, dass die Mitarbeiter auch eine Chance haben, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Dafür müssen sie natürlich auch wissen, viele kriegen das, also erkennen das auch natürlich von alleine, aber es muss natürlich Transparenz geschaffen werden, was sind die Erwartungen.
Also da spielt Klarheit und Kommunikation auch eine große Rolle, würde ich sagen.
Ja, in jedem Fall.
Nun sind ja der Auswahlprozess und der Vertrag bei der Park IT an der Idee ausgerichtet, dass jemand lange bleibt. Verändert dieser Grundgedanke einer langen Zusammenarbeit, du hast vorhin schon von lebenslanger Tätigkeit gesprochen, das halte ich für recht unrealistisch jetzt für jemanden, der nach dem Studium zu uns kommt, aber verändert dieser Grundgedanke einer langen Zusammenarbeit etwas für dich ganz konkret bei der Auswahl?
Ja, also vielleicht mal zu dem Realismusgedanken. Also ich glaube, nur weil es vielleicht in vielen Fällen dann eventuell doch aus den verschiedenen Gründen nicht dazu kommt, dass jemand vielleicht dann wirklich bis zur Rente bei uns arbeitet, ist es, glaube ich, schon aus Arbeitgebersicht einfach diese Idee, wir möchten so handeln, dass die Mitarbeiter das am besten Falle wollen. Das ist, glaube ich, wertvoll, dass man sagt, wir arbeiten so und wir agieren so, dass die Mitarbeitenden wirklich bis zum Renteneintritt bei uns arbeiten möchten. Das ist, das ist unabhängig davon, ob sie das tun, ist das, glaube ich, ein wertvolles Ziel und macht Sinn. Und der andere Punkt, was verändert das für mich? Man hat oft, glaube ich, im Blick, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Stelle offen, da sind Themen, Aufgaben im Team, die müssen besetzt werden, da wird jemand gebraucht. Das könnte einen dazu so ein bisschen bringen, so ein bisschen sehr kurzfristig auf die Besetzung von so einer Stelle zu schauen. Und ich glaube, sich dann diese Idee bewusst zu machen, die nächsten, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahre sind vielleicht nicht so wichtig wie die 20 Jahre danach. Das kann schon helfen, die richtige Perspektive dann auch auf so eine Bewerbungssituation vielleicht auch zu kriegen. Ne? Also das ist wirklich so. ja, man hat zwar oft diesen kurzfristigen Bedarf, aber wenn man jemanden einstellt, ne, dann ist natürlich, wie gesagt, das, was ich auf über lange Sicht, was über lange Sicht geleistet wird, es wiegt natürlich viel mehr als das, was kurzfristig geleistet wird.
Ich würde fast behaupten, dass diese Idee einer langfristigen Perspektive auch gar nicht so häufig vorzufinden ist. Also habe ich jedenfalls nicht so erlebt. Ist aus meiner Sicht auch etwas, was vermutlich besonders bei der Park-IT ist.
Ich habe das zumindest auch noch nicht erlebt, dass das von einem Arbeitgeber so überhaupt formuliert wird. Also dass man irgendwie das auch vorgestellt bekommt, vielleicht in einem Bewerbungsprozess. Vielleicht war das auch früher auch so, vielleicht so ein bisschen selbstverständlich. Heutzutage ist es das sicherlich nicht mehr. Und ich glaube, dass das schon auch besonders, dass dieser Aspekt vielleicht auch einfach so benannt wird und so klar, und das wollen wir und das ist uns wichtig.
Ja, Nachhaltigkeit bei der Einstellungspolitik.
Ja.
Ja, zum Abschluss wird es noch ein bisschen persönlicher. Du kennst es von den anderen Episoden. Ich lasse dich hier nicht raus, ohne ein paar Entweder-Oder-Entscheidungen getroffen zu haben und ein paar Satzanfänge zu vervollständigen. Lass uns starten mit Entweder-Oder. Lieber ein neues Tool entwickeln oder ein bestehendes perfektionieren?
Das ist schon die erste gemeine Frage, weil ich glaube, das kann man gar nicht so beantworten.
Es gibt hier keine gemeine Frage.
Ja, je nach Situation kann es sein, dass also wo der Need größer ist. Ja. Ne? Also ich habe doch irgendwie mich stark zum Dienstleister entwickelt. Ne? Und wenn ich jetzt feststelle, aktuell wird das neue Tool eigentlich mehr gebraucht, dann ist es das. Wobei natürlich, klar, ne, wenn auch so ein bisschen so ein Perfektionistenherz in einen schlägt hier und da, ne, dann ist es natürlich immer schwierig, wenn man sagt, ich möchte das eine aber erstmal so richtig, richtig fertig entwickeln und so richtig vollständig hinstellen. Und da muss man sich schon manchmal vielleicht zwingen zu sagen, okay, jetzt muss ich doch langsam umswitchen, ein neues Tool bauen. Ich kann jetzt nicht bis zum Sein-Nimmerleins-Tag an der einen Lösung den allerletzten Schliff reinbringen. Ne? Dann vielleicht vernünftig ist, ein neues Tool entwickeln in vielen Fällen, ja.
Ich weiß, du spielst gern. PC oder Konsole?
Ich bin tatsächlich ein PC-Mensch. Genau, also Konsole natürlich auch gespielt, aber irgendwie die Konsole und ich werden nicht genauso warm miteinander wie der PC. Das ist genau das.
Und welches Spiel? Für welches Spiel schlägt dein Herz?
Also im Moment, oder das, was mich langfristig in den letzten, ich glaube 20 Jahren in irgendeiner Form, glaube ich, am meisten gepackt hat, ist, das heißt jetzt heute League of Legends.
Ist jetzt keine Schleichwerbung.
Keine hier. Schleichwerbung, genau. Genau, ist glaube ich, ist eine ganz spannende Sache. Ansonsten mag ich auch sonst Spiele mit Story, also wo man, also jetzt im Vergleich zu Buchlesen, wo man nicht nur die Story irgendwie erlebt und sich vorstellt, sondern sie vielleicht auch beeinflusst.
Buch habe ich hier auch im Angebot, zieh es direkt mal vor. Was kommt ins Reisegepäck? Fantasy-Roman oder Krimi?
Auf jeden Fall der Fantasy-Roman, auch wenn ich mir jetzt Feinde mache, es gibt für mich nichts Langweiligeres als ein Tatort.
Okay, diskutieren wir an anderer Stelle und kommen wir zum Kulinarischen. Barbecue oder Picknick?
Ganz klar Barbecue, außer ich kann zum Picknick meinen Grill mitnehmen. Dann geht auch das Picknick.
Okay, und wenn wir jetzt schon beim Gegrillten sind, eher Holzkohle oder Gas?
Also mein Herz schlägt für die Holzkohle, aber man merkt dann doch, in der Nutzung Gas ist einfach dann so praktisch im Vergleich an vielen Stellen, dass ich inzwischen doch auch einen Gasgrill zu Hause habe, aber im Grunde meines Herzens bin ich ein Kohlegriller.
Ein Kohlegriller. Und zum Abschluss hier, eher introvertiert oder extrovertiert?
Ja, also ich bin sicherlich eher introvertiert, genau, mit allem, was dazugehört.
Was gehört dazu?
Ja, vielleicht auch, dass man manchmal eben seine soziale Batterie aufladen muss und sich dann vielleicht auch mal zurückzieht. Genau, für andere ist das komisch, das gehört dazu.
So, und ein paar Satzanfänge. Als Führungskraft habe ich gelernt, dass ich nicht immer...
Chef sein möchte oder muss. Ich meine, da habe ich es ja auch hier gut getroffen, das Umfeld und die Arbeit hier und so wie hier alle miteinander umgehen, ist das, glaube ich, auch die Ausnahme der Ausnahmen, dass man, also dass es wirklich selten ist, dass das mal vielleicht passiert. Ich glaube, das Bild der Führungskraft, des Personalverantwortlichen bei der Park IT passt, glaube ich, so auch genau dazu, wie ich so eine Rolle auch gerne ausfüllen möchte. Und genau, und da spielt der Begriff Chef keine Rolle.
So ja, richtig, genau. Schön.
Das ist schön.
Nun hast du vorhin schon dein Perfektionistenherz angesprochen. Mein Anspruch ist es, möglichst viel möglich zu machen, aber.
Genau, aber da kann man sich, glaube ich, durchaus verzetteln. Also man muss immer wieder gucken, was sind dann doch die Rahmenbedingungen. Und genau, ich musste da lernen, auch Nein zu sagen. Ne? Also, also auch zu sagen, nee, man kann jetzt nicht alles möglich machen. Wir müssen ab einer gewissen Stelle mal zumachen und eben ein neues Tool entwickeln und nicht an den bestehenden weiterarbeiten. Ne?
Lass uns zu deinen Kindern kommen. Meine Kinder würden sagen, dass ich am anstrengendsten bin, wenn...
Wenn ich Aktivitäten vorschläge, ne? zum Beispiel, die sind sehr lauffaul.
Dafür werden sie dich jetzt ganz besonders lieben.
Ja, genau. Also ich sag mal, wenn man jetzt doch mal sagt, wir wollen mal irgendwie,
an die Kinder.
Man möchte irgendwie mal wandern gehen oder sich eine Stadt anschauen. Das ist meistens mit Laufwegen verbunden. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag in der U-Bahn zum Beispiel durch die Gegend fahre, sehe ich nichts. Und das finden die nicht so cool. Genau, ansonsten nerv ich sie auch mit Gesellschaftsspielen, auch nicht immer oft nicht erfolgreich.
Okay, also euer Papa liebt euch trotzdem, auch wenn ihr lauffaul seid. Was ich durch meine Frau gelernt habe, ist?
Ja, sicherlich Geduld.
Ach.
Ja, und sicherlich nicht nur Geduld, aber auch Geduld. Genau, das ist, sie ist Grundschullehrerin und genau, das da kann man einiges von mitnehmen.
Du hattest mir etwas erzählt im Vorgespräch, dass es da durchaus Parallelen zu deinem Job gibt.
Ja, das ist immer ganz lustig, wenn sie manchmal erzählt, ne? Ich habe jetzt meinen Stuhlkreis mit meinen Kindern gemacht und dann sage ich immer, ja, super, habe ich heute auch mit meinem Team wieder Daily Stand-up gehabt. Das ist ja sozusagen der Stuhlkreis für Scrum-Teams. Also Agilität und Grundschule haben viel miteinander gemein.
Ja, und zum Abschluss noch der Satzanfang. Rückblickend würde ich sagen, dass mein Weg vor allem davon geprägt war.
Nimm
dir Zeit.
Ja, das ist spannend. Also ich glaube, wie gesagt, ich hatte nicht so den Plan, da will ich jetzt in 10 Jahren sein oder in 15 Jahren sein, sondern der nächste Schritt hat sich immer irgendwie aus dem Aktuellen entwickelt. Mhm. So irgendwie auf natürliche Art und Weise, sag ich jetzt mal. Und das hilft sicherlich auch, glaube ich. Offenbar war mein Lebenslauf auch schon agil. genau, ich habe nicht geplant, wo will ich in 10 Jahren sein, sondern ich habe immer da, wo ich gerade war, geguckt, wenn eine Veränderung notwendig war, was passt denn jetzt als nächstes?
Der agile Lebensweg. Ja, Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind damit auch am Ende angelangt. Und ja, ich finde, dein Weg zeigt eigentlich sehr schön, dass man sich eben ausprobieren sollte, um herauszufinden, wo man wirklich hingehört. Und dass es nicht der erste Schritt sein muss, der passt, sondern der, ich zähle nochmal bei dir nach, der vierte. Genau, der, bei dem man merkt, jetzt fügen sich die Dinge. Und ja, ich danke dir für deine Offenheit und deine Einblicke. Dankeschön.
Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Das hat Spaß gemacht.
Wenn dir unser Podcast gefällt, bleib gerne dran und abonniere ihn. Überall da, wo es Audio-Podcasts gibt oder auf www.parkit.de. Den Link findest du in den Shownotes. Dankeschön für deinen Besuch bei der Park IT. Ich hoffe, der Blick hinter die Kulissen hat dir gefallen. Tschö und bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie.